Herzlich willkommen zum Leadership Podcast. Mein Name ist Tobias Teichen. Ich bin Pastor einer wunderbaren Kirche in München und ich bringe dir das nächste Leadership 1x1 mit heute mit der Frage, wie kann ich das Leader, die Kultur in meinem Business, Familie oder Kirche bauen und was heißt es, dass ich hierfür verantwortlich bin? Wie geht das ganz konkret? Ich denke, es ist auf jeden Fall so, wir werden es heute merken, niemand baut die Kultur für dich in deinem Business, deiner Familie, deiner Kirche oder wo auch immer, sondern es ist für dich deine Aufgabe. Studien belegen das, dass eine starke Kultur, in der sich Menschen identifizieren, das Gefühl von Zugehörigkeit und Commitment gefördert wird. Manchmal kommen Leute bei uns in die Kirche oder besuchen uns und sagen so Sätze wie, Mensch, hier sind einfach so viele tolle Leiter, so viele tolle Mitarbeiter und ich sag dir, das stimmt. Es ist so, ich bin begeistert, bin großer Fan von all unseren Locations, von unseren Small Groups, von unseren Teams. Aber ich möchte euch heute ein paar Geheimnisse sagen dahinter, wie passiert das eigentlich, dass so eine Kultur entsteht. Es gibt einen englischen Satz, der heißt auf Deutsch folgendermaßen grob übersetzt, Kultur ist Strategie zum Frühstück. Das bedeutet, du kannst noch so eine gute Strategie haben, du kannst noch so tolle Ziele haben, wenn deine Kultur nicht gesund ist, wenn sie nicht aufblüht und nicht etwas ist, was Leute zum Ziel bringt, wirst du deine Strategien gar nicht erreichen. Okay, wir schauen uns heute an, wie das gehen kann, besonders wenn du ein Business startest, eine Kirche startest, eine Group startest oder auch eine Familie startest, ist es gut von Anfang an sich zu überlegen, was für eine Kultur wünschen wir uns eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin? Jemand hat mal gesagt, nur wenn ich ein Ziel habe, kann ich auch ankommen. Also, wenn du leidenschaftlich engagierte Mitarbeiter möchtest, ist es wichtig, dass ich das zu überleben. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn deine Mitarbeiter, dein Team oder deine Familie nicht leidenschaftlich ist, schlecht übereinander redet, was auch immer macht, ist das ein Zeichen dafür, dass du an der Kultur mehr arbeiten kannst. Also ein paar konkrete Beispiele. Oft ist es so, dass man als Leiter gerne jammert. Das mache ich auch gerne immer wieder mal. Sehe ich auch bei Mose, bin ich in guter Gesellschaft. Der jammert mal so richtig über das ganze Volk und sagt, wieso hast du mir sie anvertraut und was mit denen los? Und die machen ja nur Kompromisse. Also es ist vollkommen normal zu jammern, wenn du mal wieder in deinem Tal bist als Leader, lest dir Mose durch, bist im guten Club. Aber der Punkt ist der Gedanke ist so ein bisschen wie, die sind einfach so unverbildlich oder kriegen die Sachen nicht gebacken oder was auch immer und nicht die Frage, wenn wir gerade im Opfermodus sind, was kann ich dran ändern? Und als Leader bleiben wir natürlich nicht im Opfermodus, sondern versuchen das mit Gottes Hilfe, mit göttlichen Prinzipien anzugehen. Ich habe mal eine Pressekonferenz gehört vor einiger Zeit von einem Bundesliga-Trainer und er hat danach über seine Mannschaft geredet. Ich habe ihm zugehört und er hat erzählt, ja, es ging heute gar nicht, die Einstellung der Mannschaft war besonders schlecht und die Taktik hat ja gar nicht funktioniert und was auch immer. Er hat immer über die Mannschaft schlecht geredet, als hätte er als Trainer damit gar nichts zu tun. Und ich möchte dir folgendes Prinzip heute sagen. Ein demütiger Leader schaut immer seine Group, seine Family, das an, was er gerade leitet und schaut in den Spiegel ganz ehrlich. Und das, was er dort sieht, nimmt er nicht als Anlass, schlecht zu reden über seine Church, wen auch immer, sondern zu sagen, okay Gott, mit deiner Hilfe, wie können wir eine positive Kultur dort bauen? Wir gehen immer davon aus in unserer Kirche, dass unsere Leader, unsere Mitarbeiter, unsere Leute es gut meinen, sie sind motiviert, sie lieben Jesus und sie wollen. Und wenn das Verhalten erstmal nicht so ist, kann es gut sein, dass sie es warum noch nicht verstanden haben oder ich etwas besser kommunizieren kann oder es darum geht, Leuten noch mehr eine Kultur erleben zu lassen. Ich möchte dir mal zu Beginn ein paar Anti-Beispiele bringen, um ein bisschen Motivation reinzubringen. Also wenn in deiner Familie es zum Beispiel so ist, dass ihr keine Herzensgemeinschaft habt, dass man sich streitet, sich nicht vergibt, ohne Versöhnung lebt, dann ist das offensichtlich ein Beispiel, dass alle Beteiligten keine gute Streit- oder Versöhnungskultur haben. Jetzt kann ich die ganze Zeit darüber jammern oder sagen, Gott, was sind deine Prinzipien? Wie kann ich die einführen? Was hast du vor einfach? Wie können wir das gemeinsam hier prägen? Oder im Business, ein Beispiel, wenn in deinem Business immer hinter dem Rücken geredet wird oder schlecht geredet wird, dann ist das auch ein Beispiel dafür, dass hier offensichtlich eine Kultur gelebt wird, die nicht konstruktiv ist. Ich hatte ein Erlebnis mit meinem Auto. Ich habe ein deutsches Auto von einer recht großen deutschen Autohersteller und ich war auch einfach immer eigentlich zufrieden mit dieser Marke, bis ich Folgendes erlebt habe. Ich hatte die Challenge, dass in meinem Schlüssel die Batterie innerhalb von einem Monat schon leer war. Das heißt, ich konnte mein Auto immer wieder nicht starten, musste immer wieder eine Batterie holen beim Händler. Das habe ich über eine längere Zeit gemacht, zusammen mit meiner Frau abwechselnd. Und nach einiger Zeit habe ich gesagt, es kann doch nicht sein, dass nach einem Monat meine Batterie leer ist in meinem Schlüssel. Und dann hat der Mitarbeiter nochmal nachgeguckt und gesagt, ja, das ist hier ein Fehler bei dem Modell und ich sehe gerade, naja, es gab da so eine Zeit, wo man das hätte umtauschen können, die ist leider seit 2 Monaten abgelaufen. Und dann habe ich gesagt, ist das jetzt Ihr Ernst? Also ich komme seit 6 Monaten her und jetzt sagen Sie mir, dass das abgelaufen ist. Ja, es kostet 280 Euro, kann ich gerne jetzt beantragen. Ich habe gesagt, das mache ich ganz bestimmt nicht, bin nach Hause gegangen, dann habe ich einen Anruf bekommen von diesem Unternehmen, von der Service-Hotline, ob ich denn zufrieden bin mit der Bedienung und mit der ganzen Kundenorientierung. Habe ich gesagt, nein, bin ich überhaupt gar nicht. Habe ihnen das erklärt, dass ich bewusst diese Marke gekauft habe, weil sie für mich für Qualität steht und nicht für mangelnde Qualität und dass ich eigentlich vollkommen entrüstet bin darüber, dass ich diese Information nicht bekommen habe vom Händler und dass es jetzt heißt, wegen 2 Monaten muss ich da viel Geld ausgeben und dass ich davon ausgehe, dass es dort irgendeine Möglichkeit gibt. Aber der Mitarbeiter sagt dann nur, ja, da kann er leider nichts machen, es tut ihm sehr leid. Und dann habe ich nur ihm als Feedback gegeben, dass es ja mit ihm nichts zu tun hat, aber intern das gerne weitergeben kann, dass ich jetzt ab heute diese Modelle nicht mehr kaufen werde und auch nicht mehr diese Marke, weil das ja wirklich vollkommen an Kundenorientierung vorbei ist. Vielleicht sagst du, zu krasse Reaktion, aber diese Reaktion passiert in deiner Kirche auch oder in deinem Business, wenn ich an einen Mitarbeiter gerate und der mich auf eine Art behandelt, wo ich mir denke, das ist vollkommen an dem vorbei, was ich mir eigentlich wünsche. Du kennst sicherlich Firmen, wo du hingehst, da fühlst du dich wohl, da scheinen die Leute motiviert zu sein und gar nicht so sehr vom Gehalt her, sondern von der Atmosphäre da. Zum Beispiel gibt es ein schwedisches Möbelunternehmen, wo ich, wenn ich hingehe, das Gefühl habe, jeder arbeitet da gerne. Offensichtlich scheinen die eine Kultur zu haben, die gut ist. Okay, wir schauen uns das heute mal genauer an, weil Jesus hat das vorgelebt. Er hatte ja auch nicht einfach ein tolles Team. Man kann natürlich sagen, Jesus, Mensch, du hattest die Top-Apostel, muss man einfach sagen. Also die Jungs und Mädels, wie die drauf waren, die haben die Welt verändert. Einfach per Zufall ist das alles entstanden. Wenn du die Bibel durchliest, merkst du, 3 Jahre hat Jesus investiert. Und 3 Jahre hat Jesus etwas gemacht, was 4 Schritte für mich sind. Er hat die Reich Gottes Kultur aktiv gebaut. Und diese 4 Schritte beschäftigen uns heute in dem Podcast. Und auch nächste Woche. Sie heißen, erster Schritt, um eine Kultur gesund zu bauen, ist, ich lebe es vor, vorleben. Zweitens, reden, darüber reden, Dinge erklären. Drittens, verstärken, wie kann ich diese Kultur verstärken? Und viertens, konfrontieren. Dort wird ein Satz uns beschäftigen, das, was ich toleriere, das promote ich auch. Also diese 4 Punkte schauen wir uns an. Heute besonders die ersten 2, wie hat Jesus das gemacht, beziehungsweise wie können wir das machen, da wo wir verantwortlich haben, vorleben und darüber reden. Erster Punkt, vorleben. Match entscheidend. Eine Kultur im Gegensatz zu einer Strategie. Eine Strategie kann ich dir mit dem Paper zeigen, eine PowerPoint zeigen. Ich kann dir das an die Wand schreiben, meine Strategie, aber eine Kultur muss gelebt werden. My life is my message. Es ist vollkommen egal, was du sagst. Ich schaue mir an, was du redest. Man nennt das Lernermodell. Bei Kindern ist so ein Spruch, man kann Kinder nicht erziehen. Sie machen dir eh alles nach. Du kannst Kinder nicht erziehen. Sie machen dir eh alles nach. Genauso ist es aber im Business auch. Das heißt, Authentizität ist zum Beispiel ein ganz großer Wert, nicht nur bei der jungen Generation, sondern grundsätzlich. Was sagst du und was lebst du? Und das ist als Leader ganz entscheidend. Zum Beispiel in meinen Teams, die ich leite, ist immer vollkommen klar, wir gehen den direkten Weg. Wir leben das Prinzip von Jesus, den 4-Augen-Prinzip. Wir reden unter 4 Augen direkt, klar, sprechen alles an, reden nicht um heißen Brei rum. Und dann sagt Jesus, wenn das nicht funktioniert, mach das 6-Augen-Prinzip, nimm Leute mit dazu und dann erst geh weitere Schritte. Das heißt, Ehrlichkeit ist in meiner Small Group, in meinen Teams, auch in der Familie ein Wert zum Beispiel, der eine Kultur ist, die ich vorlebe. Und einfach auch das Motto habe, wenn nichts ist, sage ich nichts. Wir sprechen Sachen direkt an und wir gehen auch entsprechend den direkten Weg. Wenn ich die Ehrlichkeit möchte, muss ich es auch vorleben. Zum Beispiel, was ist jetzt, wenn jemand ehrlich mit mir ist und mir sagt, dass er irgendwo versagt hat oder einen Fehler gemacht hat? Also zum Beispiel passiert es immer wieder, wir hatten mal in unserer unserer Jugend das Phänomen, dass sie ein Camp organisiert haben und sich eher grob verrechnet haben und am Ende 1.000 Euro Schulden hatten. Das war ein recht großer Verrechner, muss man sagen. Und dann kam der Jugendleiter damals zu mir ins Büro und war eigentlich wie so ein begossener Pudel. Er hat schon gemerkt, es war wirklich Mist, wo er gebaut hat. Und er weiß auch, warum es ist. Es ist ihm auch klar, es tut ihm leid. Er entschuldigt sich, sagt, das war mein Fehler. So, jetzt geht's los, Vorleben. Wie reagiere ich als Leader? Klatsche ihn an die Wand und sage, das war's, tschüss. Das hast du einmal gemacht, nie wieder. Oder sage ich zu ihm, die 1.000 Euro, die stotterst du aber ab als Student. Ist mir egal, wie lange es dauert. Du hast hier das Geld der Kirche missbraucht oder was auch immer. Wie reagiere ich? Ich habe mir angeschaut, er hat den Fehler eingesehen, er ist ehrlich, er ist direkt. Er hat ein Learning, also habe ich nur zu ihm gesagt, vielen Dank, dass du so ehrlich warst. Vielen Dank, dass du es nächstes Mal anders machst. Und die 1.000 Euro musst du nicht zurückzahlen. Wir übernehmen sie als Kirche. Was hat er erlebt? Er kann im Versagen zu mir kommen, egal welchen Fehler. Ist übrigens zu Hause auch so. Mein Sohn weiß, dass wir Ehrlichkeit als sehr hohen Wert haben. Er weiß immer, ich kann mit allem umgehen, nur nicht mit Lügen. Er weiß auch warum. Weil wir es vorleben und drüber reden, das ist der zweite Punkt, und es erklären, warum die Ehrlichkeit so wichtig ist. Aber noch ein letztes Beispiel, Authentizität. Wenn du eine Group leitest oder egal was du leitest, gibst du den Level der Authentizität vor, den Level der Ehrlichkeit? Wie ehrlich du bist, werden alle sein in deiner Gruppe. Du kannst nicht warten, dass andere es machen. Wie ehrlich du als Pastor von der Bühne bist, so ehrlich sind die Leute dann in deiner Kirche oder in deinem Business. Meine Frau hat vor einiger Zeit eine Small Group gehabt und sie hat eine Small Group geleitet und hat da an diesem Abend sehr viele Dinge vorher erlebt, warum sie eigentlich überhaupt keine Lust hatte auf diese Gruppe. Sie überhaupt keine Motivation hatte, eigentlich gar keine Antrieb hatte. Und dann kamen die Mädels vorbei, damals noch ohne Corona, und alle waren da, und hat sie gesagt, so Mädels, ich muss einfach jetzt mal was sagen, ich hatte überhaupt keine Lust auf den Abend, ich bin total am Ende, ich habe jetzt folgenden Vorschlag. Ich werde jetzt einen Schnaps aufmachen. Jeder, der einen Schnaps will, kann den gerne trinken. Dann hat jeder 10 Minuten Zeit, mit Jesus alleine einfach mal sich auszukotzen, alles bei Gott zu lassen. Und dann werden wir hier mit Motivation reinstarten. Welcher Effekt ist entstanden? Man merkt, man ist ehrlich. Die Small Groups meiner Frau sind immer total ehrlich. Man kann alles ansprechen. Störungen haben Vorrang. Deswegen ist es wichtig, dass wir das prägen. Ein letztes Beispiel. Jemand kam zu mir und hat gesagt, als er mitbekommen hat, dass ich zum Beispiel Motorrad gefahren bin in den USA ohne Führerschein, dass ich mir das auf YouTube beigebracht habe, weil man es dort auch machen durfte, so halb zumindest, hat er zu mir gesagt, das hätte ich von dir gar nicht erwartet. Was hat er für ein Bild? Er hat ein Bild, der Pastor ist perfekt. Der hat keine Fehler. Habe ich gesagt, ja, das hast du nicht erwartet, aber ich kann dich hier mit beruhigen oder beunruhigen. Ich bin einfach ein Mensch. Ich habe Fehler, ich habe Stärken, ich habe Schwächen. Ich mache Dinge, die sind schlau, und ich mache Dinge, die sind nicht schlau. Das heißt, was lebst du vor? Und wichtig ist dann der zweite Punkt, drüber reden. Weil wenn ich das Warum nicht erkläre, dann ist das Vorleben alleine frustrierend. Manche Leute sagen, ich lebe es so lange vor, irgendwann werden die Leute das schon machen. Das ist nicht meine Erfahrung. Du musst drüber reden. Im Idealfall, wenn du im Glauben unterwegs bist, hat deine Idee, warum du das Business so aufbaust, warum du deine Family oder deine Kirche so aufbaust, geht auf die Bibel zurück. Ich habe dir vorhin gesagt, der Grund, warum ich Vier-Augen-Prinzip lebe, ist es, weil es ein Prinzip ist, das Jesus in der Bergpredigt mir erklärt. Also, gute Kultur beginnt auf biblischen Aussagen oder Ideen. Daraus kannst du Werte ableiten. Wir werden uns demnächst auch das am Beispiel unserer Kirche dir erklären, warum wir Werte haben und wie das funktioniert. Aus den Werten entsteht eine Kultur und aus der Kultur aber leider oft eine Tradition. Was heißt das? Tradition bedeutet, keiner weiß mehr, warum wir das eigentlich machen. Du gehst vielleicht in eine Kirche rein, man steht irgendwann auf, man setzt sich hin, man nimmt irgendwelches Wasser oder nicht Wasser oder wie auch immer, und die Leute vor Ort können dir gar nicht erklären, warum ist das eigentlich so. Meine Erfahrung ist, zum Beispiel mit meinen katholischen Freunden, wenn ich jemanden frage, der noch das biblische Prinzip dahinter kennt, versteht, warum diese Tradition entstanden ist, ist es oft sehr, sehr faszinierend. Zum Beispiel hat mir ein Freund vor kurzem erklärt, warum es das Weihwasser in der katholischen Kirche geht, warum das ein biblisches Prinzip ist, warum das eine Kultur geworden ist und warum es die Tradition ist, nämlich eine Tauferinnerung an das, was Jesus dort getan hat. Und seitdem verstehe ich das viel mehr, weil jemand das Warum mir erklärt hat, und schon kann ich es selber nutzen. So ist unsere Kirche alles aufgebaut. Unser Zielsatz, unsere Werte, unsere Kulturen sind immer auf einem biblischen Prinzip aufgebaut, warum wir Werte abgeleitet haben und eine Kultur haben. Und das erklären wir ständig. Wir wiederholen es ständig. Du musst immer wieder erklären, why we do what we do. Sonst wirst du keine Kultur bauen können, die mündig ist. Sonst tun Leute Regeln beachten oder die einfach nur nachfolgen. Wenn du denkst, du hast schon oft genug über das Warum geredet, fängst du erst gerade an. In deinem Kopf ist es voll normal. Und deswegen ist es aber für andere noch lange nicht normal. Guter Hinweis, mein Tipp, schau dir an, was deine Leute machen und überlege, ob sie die Kultur schon leben, ja oder nein. Wenn sie es noch nicht leben, ist es ein gutes Beispiel zu fragen, lebe ich es eigentlich selber? Und erkläre ich das Warum immer wieder. Als Familie kann das zum Beispiel bedeuten, dass wir den Wert Ehrlichkeit darüber reden mit unserem Sohn und ihm erklären, warum wir diesen Wert haben. Unehrlichkeit sorgt in einer Familie oder in einem Team dafür, dass man sich nicht mehr vertrauen kann, dass man nicht mehr weiß, woran man ist, dass Distanz aufgeht und dass dieses Misstrauen das Ganze zerstört. Deswegen weiß unser Sohn seit klein auf, haben wir das immer wieder kindgemäß erklärt, why we do what we do. Er kann den größten Mist bauen, er muss auch dafür gerade stehen, ist auch kein Thema für Themen gerade zu stehen, aber wir finden immer eine Lösung. Aber Unehrlichkeit ist etwas, wo einfach die ganze Familie oder die Vertrauen zerstört. Deswegen kommt er über die Jahre, es gab Höhen und Tiefen, weiß er, er kommt mit jedem, auch der den größten Mist gebaut hat, zu uns und wir finden eine Lösung gemeinsam. Wie machen wir das jetzt in Teams oder in Groups oder in deinem Business? Wir machen Visionszeiten, das empfehle ich dir auch sehr, regelmäßig auch in deinem Business, in deiner Group, immer mal darüber reden, warum tun wir das, was wir tun. Wir machen das ganz konkret so, dass wir überlegen, wie kann ich wieder das, den Wert oder die Kultur, die wir leben, erklären vom Wort Gottes her oder durch eine persönliche Story oder indem wir einfach ins Gespräch kommen darüber. Was kann es für dich auch bedeuten? Also ich habe es dir schon gesagt, ich überlege mir immer in meinem Team, in meinem Business oder egal wo, ich schaue mir das Verhalten meiner Leute an, überlege mir, haben sie es warum nicht verstanden? Also wenn du so Sachen hast wie, wieso macht er das eigentlich nicht? Und wieso kriegt die Person das nicht gebacken? Oder was ist da eigentlich los? Je mehr du dieses Gefühl hast, desto mehr sollst du dich fragen, ist einer der vier Punkte dran? Ist Vorleben dran? Ist drüber reden dran? Oder was wir nächste Woche angucken werden, konfrontieren oder verstärken dran? Kann es sein, dass die Person gar nicht die Ziele teilt mit dir? Kann es sein, dass ihr gar nicht die gleiche Kultur bauen wollt? Dann ist es wichtig, das natürlich anzusprechen. Also die Frage ist nicht, was erzählst du? Welche Strategie hast du als Business? Was sagst du, sondern was lebst du? Und über was redest du? Besonders in der jungen Generation ist es so, dass es die zwei Dinge matchentscheidend sind. Die junge Generation schaut sich in deinem Business, aber auch in deiner Kirche an, nicht was sagst du, was deine Ziele sind, sondern wie lebst du? Sie ist unverbindlich, das ist vielleicht eine Schwäche, aber sie ist auch unabhängig, das ist eine Stärke. Das heißt, ich schaue mir an, als Chef, wenn ich dich als Chef kennenlernen würde, wofür stehst du? Stehst du auch für die Umwelt, für Soziales? Was sind so deine Kulturwerte? Aber dann schaue ich mir vor allen Dingen an, lebst du das? Also ist es auch eine Kultur? Erlebe ich das auch? Sonst werde ich relativ schnell mich wieder von deinem Unternehmen verabschieden. Deswegen sind die ersten Wochen oder die ersten Tage ganz besonders wichtig. Also, wenn du eine Kirche hast, wie erleben Leute eine Small Group oder ein Team? Was sind die ersten Wochen? Nicht, was sagst du, sondern was erlebe ich. Wenn ich ein Team komme in deiner Church, wo du zwar von vorne sagst, wir reden nicht übereinander, sondern miteinander, aber dieses Team lästert zum Beispiel über die Worshipper oder die Worshipper über die Techniker oder wie auch immer, innerhalb von 3 Wochen merke ich, lerne ein Modell, ihr sagt zwar was anderes, aber das ist hier das Normale. Deswegen ist uns nicht egal als Kirche, was erleben die Leute in den ersten Wochen in einer Group. Wir haben dort Explore, kannst dich gerne darüber informieren, wenn dich das interessiert. Das ist die Experience von einer Gruppe in unserer Kirche, die das erste halbe Jahr ist uns nicht egal. Wir haben Top-Leiter, die dabei sind. Wir haben eine Idee, was ist eine göttliche Gemeinschaft. Und wir stellen sicher, dass Leute das als das Normale kennenlernen. Was machen wir, wenn wir jemanden anstellen? Das ist das Gleiche im Business. Die ersten 3 bis 6 Monate sind uns überhaupt nicht egal. Das haben wir früher sehr falsch gemacht. Wir haben einfach jemanden angestellt, gesagt, ja super, hier ist dein Anleiter. Ob der Zeit hatte oder nicht, war dann zweitrangig. Manchmal hat er halt keine Feedbackgespräche gehabt, hat dich gar nicht richtig einführen können. Aber das Problem ist, das, was ich in den ersten 3 bis 6 Monate als Staff erlebe, ist mein Normal. Und das werde ich leben. Also haben wir Dinge geändert. Wir haben Onboarding-Tage, wir haben vorher natürlich ein Assessment, aber wir haben Onboarding-Tage, wo wir einfach die ersten Wochen sicherstellen, wo wir als Chefs mit reingehen sozusagen, kommunizieren, wo Top-Leiter dabei sind, um die neuen Staff-Leute auszubilden, auszurüsten. Und der für die Person zuständig ist, muss sich im ersten halben Jahr bewusst Feedback-Zeiten einplanen, Zeiten einplanen, die Person zu prägen, ihr das Warum zu erklären. Weil wenn er das macht in dieser Probezeit, merkt er erstens, klappt das mit dem Staff, oder auch nicht, aber beziehungsweise das ist für sie dann normal, ab dann so zu arbeiten, in dieser Kultur zu arbeiten. Das Gleiche gilt übrigens auch im Glauben. Wenn jemand zum Glauben kommt, sind es nicht die ersten 3 Wochen wie im Team, nicht die ersten 3 Monate wie im Staff, sondern sind die ersten 3 Jahre entscheidend. Hast du eine Antwort zum Thema Reich Gottes Kultur? Was erlebt denn jemand in den ersten 3 Jahren seines Glaubens bei dir in der Kirche? Wir haben dort dieses Motto Explore Get Free Impact. Wie gesagt, kannst dich gerne informieren darüber, was das bedeutet. Wir stellen sicher, wie können Leute einen gesunden Glauben erleben oder aufbauen. Also kannst du das hinterfragen für dich, egal wo du bist, egal was du machst. Was ist einfach diese erste Zeit? Ich wurde inspiriert mal von Horst Schulze, ist der Ritz-Carlton-Gründer, kannst du mal googeln, macht richtig nice Vorträge. Und er hat das zum Beispiel gemacht, als er Ritz-Carlton geleitet hat, hat er Folgendes gemacht, egal wo weltweit Leute eingestellt wurden in einem Hotel, egal vom Pagen bis zum Manager, ist er eingeflogen, weil er gesagt hat, bei den Onboarding-Tagen ist er als Chef da und erklärt ihnen die Vision. Sie hatten, glaube ich, 20 Werte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die auch wiederholt wurden, wo sie darüber geredet haben, wo sie Visionszeiten hatten mit den Teams, immer zu Beginn der Schicht, und er hat es sichergestellt, egal wer, von, wie gesagt, vom Pagen bis zum Manager, hat das sichergestellt, und das ist einfach der Punkt. Kultur bauen ist im Endeffekt Leadersache, ist Chefsache, du als Leader für deine Group, du als Pastor für deine Kirche, du als Manager oder als Leiter von deinem Business, aber auch als Eltern in deiner Kirche. Und der Prozess wird nie über Nacht passieren. Das kann ich dir gleich sagen. Kultur ist ein Dauerthema. Es ist nicht so, den habe ich einmal erreicht, sondern es ist eher wie ein Feuer. Das kann man entzünden und dann musst du dir, wie legst du Holz nach? Wie bleibst du dran? Wie redest du weiter drüber? Wie lädst du es weiter vor? Und deswegen, diese 4 Schritte sind für dich entscheidend. Ich wiederhole sie nochmal. Vorleben, Reden, verstärken, konfrontieren. Ich freue mich auf nächste Woche Podcast, da werden wir uns anschauen, verstärken und konfrontieren. Ich freue mich auf nächste Episode und noch ein Tipp an dich, wenn du noch neu bei Spotify bist. Wenn ich zu schnell für dich geredet habe, du kannst es langsamer abspielen. Wenn ich zu langsam für dich geredet habe, du kannst es schneller abspielen. Ist ein großer Spaß, die Stimme hört sich immer ein bisschen anders an, aber du kannst es auf dein Tempo adaptieren. Ist das nicht mega cool? Danke Spotify und bis nächste Woche.